Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, schönen guten Morgen. Schon mal gelitten? Ich bin HSV-Fan, ich leide seit Jahren. Und wenn du gegen Bremen verlierst, leidest du ganz besonders. Aber ist ja nicht unser Thema zu leiden, weil ich Rücken habe oder weil ich HSV-Fan bin. Oder ich war mal verliebt und hatte eine Freundin und die hat mit mir Schluss gemacht. Und da habe ich auch gelitten. Eine Woche oder so. Manche haben gesagt, man kann da auch länger leiden. Ja, wusste gar nicht warum. Heute geht es um das Thema mit Jesus leiden. In dem Moment schmeißt Timmy das Ding voll an die Wand. Vom der Effekt. Ja. Mit Jesus leiden. Darum geht es heute Morgen. Wir haben jetzt diese ganze Predigtreihe. Jesus folgen. Mit Jesus leben. Und es ist ein Thema daraus. Mit ihm zu leiden. Ich möchte heute Morgen mit dieser Predigt drei Fragen stellen und ein paar Antworten geben und hoffen, dich selber zu motivieren und zu animieren, dass du auf diese Fragen Antworten hast, Antworten suchst, Antworten findest, vielleicht auch deine Antworten, die du hast, veränderst. Erste Frage: Was denken die Menschen, mit denen du in Kontakt bist, wer Jesus ist? Zweite: Wer ist Jesus für dich? Und die dritte Frage: Was bedeutet es für dich, dein Kreuz täglich auf dich zu nehmen und Jesus nachzufolgen? Das, wenn wir gleich sehen im Text, bedeutet nämlich, mit Jesus zu leiden. Ich lese uns den Text aus dem Lukas-Evangelium einmal vor. Und es geschah, als Jesus für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Jesus hatte ja immer viel Action. Da waren viele Leute um ihn herum. Er hat Wunder getan, hat Menschen geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, hat gepredigt, hat Menschen Vergebung und Versöhnung zugesprochen, ihnen gesagt, dass ihre Sünden vergeben sind. Aber Jesus war auch immer wieder in der Einsamkeit, in der Stille, hat gebetet. Das hätte ich gern mal erlebt. Mit Jesus wie seine Jünger, mit ihm irgendwo da in der Wüste zu sein, an irgendeinem öden Ort und entsprechend mit ihm zu beten. Vielleicht gar nicht mal so viel selbst zu beten, sondern mal zuzuhören, wie Jesus gebetet hat. Und in einer so einer Situation kommt Jesus dann mit seinen Jüngern ins Gespräch. Und ist ja ganz interessant, ne? Wenn man mal so fragt, mich, ich bin ja Lehrer vom Beruf, wenn er so mal in Erfahrung bringt, was denken die Schüler eigentlich von einem? Was bin ich denn für ein Lehrer? Bin ich der coole Lehrer? Bin ich der strenge Lehrer? Bin ich die Lusche, bei der du machen kannst, was du willst? Was bin ich für ein Lehrer? Was halten die von mir? Dann bin ich Fußballtrainer. Interessiert mich natürlich auch. Sagen meine Spieler, ey, das war der beste Trainer, den ich je hatte? Oder Erfolg geht anders? Jesus fragt, was denken denn so die Leute, wer ich bin? Und die Jünger, die haben das ja mitbekommen, die haben sich bestimmt viel unterhalten, mussten bestimmt auch viel Rede und Antwort stehen, warum Jesus was Bestimmtes tut, warum er dies wieder macht, warum er mit den Leuten sich abgibt. Und jetzt kommen so drei Antworten, die die Jünger hatten. Die erste, ja, die Leute sagen, du bist Johannes der Täufer. Vermutlich bei dieser Begebenheit war ja Johannes der Täufer schon enthauptet worden von Herodes. Das kommt im Evangelium dann auch raus, dass später mal jemand denkt, oh, ist Johannes der Täufer vielleicht wieder von den Toten auferstanden? Ja, weil sowas wieder weiter passiert. Johannes der Täufer ist ja eigentlich der, der Jesus als Messias, als Sohn Gottes, als den Retter, das Lamm Gottes ankündigt. Aber er ist eben nicht Jesus. Jesus selbst, sagt über Johannes den Täufer, ist der größte Prophet im Alten Testament, aber selbst der kleinste im Reich der Himmel, das heißt, dass mit mir jetzt hier neu anbricht, neu losgeht mit meinem Tod und meiner Auferstehung, ist größer als er. Und da findest du vielleicht viele Leute um dich rum, die sagen, ja, Jesus, der ist schon was Besonderes, was ganz Besonderes, aber eben nicht Gottes Sohn. Andere haben gesagt, das ist Elia. Nach Auslegung des Alten Testaments sagten die Juden damals, die Israeliten, bevor der Messias kommt, wird Elia nochmal auftreten, wird nochmal zurückkommen. Und dann wird uns als Volk praktisch ganz klar werden, jetzt muss bald auch der Messias kommen. Und dann gab es etliche, die gesagt haben, yo, Jesus, das könnte Elia sein, den Gott wieder schickt, als Zeichen. Aber eben nur als Zeichen, dass der Messias kommt, nicht, dass er selbst der Messias ist. Und das Dritte, einer der alten Propheten. Die Propheten, das waren ja die, die Gottes Wort ausgelegt haben, die es gepredigt haben, die es weitergegeben haben. Das waren ja Menschen, die einen ganz besonderen Draht zu Gott bekommen, zu Gott hatten und von ihm auch Weisung bekommen hatten, sein Wort in die konkreten Situationen, in denen sich das Volk Israel befand, auszulegen und zu sagen, dies sollt ihr tun, das sollt ihr lassen. Manchmal haben die sogar die Zukunft vorausgesagt und gesagt, was passieren wird. Aber hier geht's um mehr. Jesus kannte sich ganz prima im Alten Testament aus. Ja, der war das fleischgewordene Wort Gottes. Können wir im Johannesevangelium nachlesen. Er war nicht jemand, der einfach nur Gott und sein Wort gut kannte und gut gepredigt hat, sondern er ist als Sohn Gottes gekommen. Und ich frage dich, was denken die Menschen, mit denen du zusammen bist, in der Schule, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, vielleicht in deiner Familie, in deinem Verein, wo du dich rumtreibst, darüber, wer Jesus ist? Kannst du zuhören? Hast du mal zugehört? Hast du mal mit denen geredet? Oder hast du nur dein Sprüchlein abgesagt, wer Jesus für dich ist? Kommen wir gleich noch drauf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, reden, ihnen zuhören, sie auf Jesus ansprechen, auf den Glauben ansprechen und dann erstmal hören, was denken die denn, wer Jesus ist? Wenn ich das mache, kriege ich oft gesagt, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch, den gab es gar nicht. Oder, ja, Jesus, der hat es bestimmt gegeben, aber der ist mittlerweile tot, Auferstehung, haha, was soll das denn? Oder dass Leute sagen, ja, der hat ja das Christentum gegründet, die christliche Religion gegründet. Und sie sehen ihn als tolles Vorbild, als jemanden, der anderen geholfen hat, wo man sich ein Beispiel dran nehmen kann. Aber das ist haarscharf an dem vorbei, wer Jesus wirklich ist, nämlich Sohn Gottes, Retter und Erlöser der Welt. Und jetzt bist du bei der Frage, die Jesus seinen Jüngern hier stellt, ihr aber, du aber, was sagst du, wer ich bin? Wir antworten schnell als Christen. Ich antworte schnell als Christ. Ich sage, ja, ich bin ja Christ. Christus ist ja mein Namensgeber. Passt, Sohn Gottes. Petrus bringt das hier so in diesen zwei Worten, in diesen zwei Titeln auf den Punkt und sagt, der Christus Gottes. Christus heißt der Gesalbte, hebräisch Messias. Und das ist eigentlich alles, was du sagen kannst und was du sagen darfst und musst, wenn es um Jesus geht. Der kommt direkt von Gott, ist von Gott gesalbt und geschickt, um uns den Kontakt zu Gott wieder zu ermöglichen, um mit unserem Schuldproblem aufzuräumen. Wie schnell sage ich das? Und wie oft ist in meinem Leben gar nichts dahinter? Es geht hier um mehr als um ein Lippenbekenntnis. Und wenn wir mit diesem Petrus weiter durchs Neue Testament gehen, auch bis hin zur Stunde seines größten Versagens, als er Jesus 3-mal verleugnet, kurz vor seinem Tod, dann merken wir, dass es geht hier um mehr als um eine Formel, es geht um mehr als nur zu sagen, ja, das muss man glauben, das soll man glauben, das steht in der Bibel. Hier geht es um Beziehung. Hier hat jemand, der mit Jesus unterwegs ist, erlebt und erfahren, das ist nicht nur irgendjemand, der einen guten Draht zu Gott hatte, das ist Gott selbst. Jetzt passiert was Interessantes. Jesus verbietet seinen Jüngern, das anderen zu sagen. Spätestens seit letzter Woche Sonntag wissen wir eigentlich, ne, dass wir berufen sind, zu evangelisieren, eben Jesus bekannt zu machen. Aber an dieser Stelle der Heilsgeschichte sagt Jesus, nee, ist nicht dran. Ein Ausleger hat dazu gesagt, Jesus musste sich gleichzeitig offenbaren und verhüllen. Offenbarung deshalb, weil er hier davon redet, dass er der Sohn des Menschen, der Menschensohn ist. Das ist eine Bezeichnung nicht dafür für einen Menschen, der besonders gut mit Gott zurechtkommt, sondern das ist eine Bezeichnung dafür, dass er als Gottes Sohn Mensch geworden ist. Ganz Gott und ganz Mensch, ein Geheimnis, was wir wie so oft gar nicht erklären oder begreifen können. Und er sagt jetzt, was mit ihm passieren wird, nämlich, dass er vieles leiden muss, verworfen wird, getötet wird und am dritten Tag auferstehen. Das ist die Offenbarung seinen Jüngern gegenüber. Gleichzeitig, zu diesem Zeitpunkt der Heilsgeschichte, muss er sich aber auch verhüllen und seinen Jüngern sagen, noch ist nicht die Zeit, dass ihr das weitersagt. Das ist heute für uns anders. Wir haben den Missionsauftrag. Wir wissen, dass es darum geht, eine ganze verlorene Welt für Jesus oder vielleicht besser mit Jesus zu erreichen. Hier gibt es übrigens 3 interessante Gruppen, die Jesus verwerfen und dafür sorgen, dass er getötet ist. Die Ältesten, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten. Sogenannten Anhänger oder die zum Sanhedrium, zum Hohen Rat gehörten, sind das, die hier genannt sind. Die Ältesten, das waren sozusagen die reinrassigen Israeliten, die auf einen langen Stammbaum zurückgucken konnten und sagten, wir sind wirklich aus diesem oder jedem Stamm Israels. Wir sind von Geburt Benjamiten oder Juden oder was auch immer. Und bis heute, ja, hat sich das durchgehalten. Das waren übrigens auch die, die ihre Töchter mit Priestern verheiraten dürften. Das dürfte nicht jeder. Da konnten die sagen, von meinem Familienrecht her bin ich es wert, ein Israelit genannt zu werden. Die saßen damit und Jesus sagt, die werden mich verwerfen. Die werden dafür sorgen, dass ich sterben muss. Vielleicht hast du eine Geschichte wie ich, dass du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dass du in der Sonntagsschule warst, in der Jungschar warst, im Teenagerkreis, in der Jugend, dass du regelmäßig zum Gottesdienst gehst und trotzdem kannst du an Jesus vorbeileben. Trotzdem kann Jesus ein nettes kulturelles Anhängsel in deinem Leben sein. Dann ist es dran, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, zu sagen, nicht weil ich da reingeboren bin und weil ich diese ganze christliche Sozialisation mitgemacht habe, bin ich Christ, sondern weil ich Jesus, mein Vertrauen, meine Unfähigkeit, meine Schuld, alles ausgesprochen habe und gesagt habe, Jesus, du in mir, durch mich, für mich. Mit dir will ich leben, dir will ich nachfolgen. Die hohen Priester, das war nicht nur der amtierende hohe Priester, sondern auch die davor schon hohe Priester waren oder die zu diesen Familien gehörten. sind damit gemeint, die werden Jesus verwerfen und töten. Die werden dafür sorgen, dass er leiden muss. Wofür war der Hohepriester zuständig? Am größten Versöhnungstag des Jahres, ja, und auch immer wieder zwischendrin ging es beim Hohenpriester darum, dass er Versöhnung und Vergebung für das Volk bringt, dass er der Mittler ist. Du und ich, wir sind Mittler. Wir sind Priester, die an Jesu Stelle in dieser Welt bitten und ermahnen und helfen wollen, dass Menschen Vergebung und Versöhnung erfahren. Es gibt Leute, da gab damals welche, die Hohenpriester, die waren so nah dran und lehnen Jesus ab. Und die Schriftgelehrten, das sind die, die wussten, was Recht und Ordnung ist, wie man das Alte Testament auslegen muss, was der richtige Glaube und der falsche Glaube ist. Und die lehnen Jesus ab. Ich entdecke das auch in meinem Leben, dass ich oft denke, das ist richtig, das ist falsch. Ich weiß, dass es wichtig und richtig ist, sich auch mal um Auslegung von Bibelstellen und Bibeltexten und so zu streiten und sich verschiedene Sachen anzugucken. Aber Lehre darf niemals über dem Leben mit Jesus stehen. Vergebung und Versöhnung, Liebe Gottes in Christus Fleisch geworden, das ist das Zentrum. Wie ist das mit uns? Mit Jesus leiden? Übrigens, nicht für Jesus leiden. Für den brauchen wir nicht mehr leiden. Jesus ist nämlich der, der für uns gelitten hat. Für Jesus leiden ist out, ist falsch. Aber mit Jesus leiden, weil er gelitten hat und wir mit ihm leben und genauso versuchen zu leben wie er. Das ist die Konsequenz eines Lebens als Christ. Verworfen und getötet werden wir in unserem Kulturkreis eher nicht. Können wir Gott für Danke sagen, dass wir uns hier treffen können, dass wir uns nicht heute Morgen um 5 statt Eishockey zu gucken, oben am Frömberg auf der Grünabfälle-Deponie getroffen haben oder treffen mussten und da einen Gottesdienst feiern im Geheimen. Das gibt's in anderen Ländern der Welt. Und von daher halte ich heute eine Predigt, die ich in einem ganz anderen Kontext im Südsudan oder in anderen Ländern dieser Welt gar nicht so halten könnte. Ja, wir halten mit Jesus Leiden auf einem relativ hohen Komfortniveau. Das sollten wir uns bewusst machen an der Stelle. Auferweckt werden, auch das hat Jesus vorgemacht. Gott hat ihn auferweckt, er ist auferstanden und deshalb werden wir auch einmal auferstehen. Szenenwechsel. Das hat er seinen Jüngern gesagt. Da stellt er ihnen die Frage, was denken die Leute, wer ich bin? Und was denkt ihr? Was denkst du, wer ich bin? Welche Beziehung hast du zu mir? Jetzt scheinen wieder mehr Leute dazu zu kommen aus dem Volk. Und dann sagt er zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Das ist ein relativ bekannter Text, aber es ist ein krasser Text. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet, zu seiner eigenen Hinrichtung zu gehen. Ich weiß nicht, was ihr heute Morgen gemacht habt. Ich stehe morgens nicht auf und sage, yo, täglich, steht ja da, Kreuz aufnehmen täglich. Das ist ein Prozess, das passiert andauernd. Das haben wir nicht einmal geschafft und sind einmal durch. Ich stehe morgens nicht auf und sage, endlich wieder ein Tag, wo ich zu meiner eigenen Hinrichtung gehen kann. Da freue ich mich aber. Mensch, Jesus, ist das aber prima. Das fällt mir doch eher schwer. Wenn jemand damals zu seiner Hinrichtung geht, was Jesus ein paar Monate später ja tut, dann hat er von diesem Kreuz den Querbalken so auf den Rücken, aufs Kreuz gebunden bekommen. Waren die Arme, Handgelenke dran gefesselt. Dann haben die den Balken zu der Hinrichtungsstätte, da zum Beispiel nach Golgatha, zur Schädelstätte, vor die Tore Jerusalems getragen. Da standen schon vertikal in die Erde gepfropfte Pfähle. Dann hat man diesen Verurteilten an diesem Kreuzesquerbalken hochgezogen, hat ihm dann oft noch durch die Handgelenke und durch die Füße. Die standen nicht mal auf so einem Brett, die mussten sich ja irgendwo abstützen, dicke Nägel gehauen und dann ist er verreckt. Der eine schneller, der andere langsamer. Aber das Ergebnis war jedes Mal das gleiche. Die Hingerichteten waren tot. Und das nimmt Jesus für dich und für mich auf sich. Dieses Leiden, dieses Sterben, diesen Tod, um Versöhnung mit Gott zu schaffen. Um Tod und Teufel und Hölle und Leiden und Schmerzen und Krankheit endgültig zu besiegen. Das macht Jesus. Und jetzt fordert er dich und mich, uns heraus. Und jetzt nimm du dein Kreuz auf dich und folge mir nach täglich. Jetzt kommt was völlig Verrücktes, so eine Paradoxie, so ein Widerspruch. Und den haben wir häufig in der Bibel oder im Glauben, wo wir merken, das, was wir menschlich denken und wollen und für richtig halten, widerspricht dem, was Gott verheißt, was Gott zusagt. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Da steht eigentlich nicht Leben, da steht eigentlich Seele im Text. Und nicht, weil der Mensch einen Körper und eine Seele hat, sondern im 1. Mose 1 steht das schon, dass der Mensch zu einer lebenden Seele ward geworden ist. Das heißt, unsere ganze Person, unsere ganze Persönlichkeit, wenn du als ganzer Mensch mit Haut und Haar und Seele und Geist und was alles in dir steckt, dein Leben retten willst, dann mach nicht den Fehler, an Jesus vorbeizuleben. Weil dann wirst du deine Seele, dein Leben, deine Person nicht retten können. Das kannst du nur dann, wenn du dein Leben um meinetwillen, sagt Jesus, um Jesu Willen verlierst, wenn du dein Recht an deinem Leben aufgibst und mit Jesus lebst, dann wirst du dich selbst retten. Nicht Selbstrettung in dem Sinne von, ich habe mich da schon mit dem eigenen Hahn aus dem Sumpf gezogen, dann gibst du deine Herrschaft an Jesus ab. Paradox, aber Kern des Glaubens. Gott rettet mich, nicht ich mich selbst. Und was strampeln sich Menschen ab, um ihr Leben, um sich selbst zu retten, ein gutes Leben zu führen, alles zu schaffen. Geht weiter im nächsten Vers. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn ihr die ganze Welt, und jetzt lasst es so richtig in euren Ohren zerrinnen, gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Welche grammatische Form? Konjunktiv 2. Ich bin nicht umsonst Deutschlehrer. Ja? Wir schreiben aber keinen Test nächste Woche, aber lasst mich es erklären. Konjunktiv ist die Möglichkeitsform, was alles möglich wäre. Indikativ die Wirklichkeitsform, Realschule Klasse 8, Gymnasium Klasse 7, ja, kommt da drin vor. Und hier steht es dreimal im Konjunktiv. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Im Deutschen nimmt man den Konjunktiv 2, es gibt auch noch einen Konjunktiv 1 für die indirekte Rede, so genug Deutsch, ja, nimmt man den Konjunktiv 2, um einen unerfüllbaren Wunsch auszudrücken. Und unser Wunsch als Menschen ist doch ganz häufig, wir wollen groß rauskommen, wir wollen die ganze Welt gewinnen, wir wollen wer sein, wir wollen Ansehen haben, wir wollen auch genügend Kohle auf dem Konto haben, wir möchten was erreichen, wir wollen vielleicht einen hohen Bildungsabschluss oder einen tollen Beruf erlernen, in dem wir was sind. Und Jesus macht hier deutlich, allein durch die grammatische Form, sagt der Deutschlehrer, das ist ein Hirngespinst, das ist ein unerfüllbarer Wunsch, dass du, wenn du innerweltlich alles gewinnen willst, einfach nur hier reinpowern musst. Es gibt nämlich die Kehrseite der Medaille. Du wirst dich darin verlieren und wirst dich selber einbüßen. Und nur bei mir findest du das, was bis in die Ewigkeit hineinhält, was jetzt schon losgeht. Ewiges Leben, Segen, Verbindung mit Gott. Nur bei mir findest du das. Ich habe gerade schon gesagt, wenn wir jetzt in der Verfolgungssituation wären, würde ich heute anders predigen. Kreuz auf sich nehmen ist ganz klar. Ne? Wenn du verfolgt wirst, wenn du der Abschaum der Gesellschaft bist, wenn du die Pistole auf die Brust gesetzt bekommst und vielleicht nicht nur im Bild gesprochen, sondern wirklich und sag, hör auf, an Jesus zu glauben, dann würden wir heute ganz anders diese Predigt hören und ich würde sie ganz anders halten. Ich will euch so ein paar Dinge geben, wo ich meine, wo wir unser Kreuz hier in unserer Gesellschaft, in unseren Voraussetzungen als Christen täglich neu auf uns nehmen müssen. Vielleicht ist das ein oder andere für dich dabei, was bei dir einhakt und Klick macht und wo du sagst, oh stimmt, kenne ich. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Ich habe nur mal Kapitel 9 zu Ende gelesen und da sieht man verschiedene Sachen, wo Jesus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern zumutet, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen. Hier anschließend an dieser Begebenheit kommt die Situation auf dem Berg der Verklärung. Petrus, Jakobus und Johannes sind mit Jesus da und er wird verklärt und Mose und Elia kommen und super steile Lobpreiszeit, da wollen sie bleiben. Nee, es geht wieder runter vom Berg, wieder ins normale Leben rein und sogar die drei, die das so erlebt haben, merken dann auf einmal, was es heißt, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Da kommt nämlich ein Vater zu Jesus, der sagt, hier mein Sohn hatte eventuell Epilepsie oder was Vergleichbares. Der ist vom Dämon besessen, der fällt immer hierhin und dahin und bricht zusammen. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn zu heilen und den Dämon auszutreiben. Und dann wird Jesus richtig sauer und sagt, habt ihr es immer noch nicht begriffen? Der Vater sagt, die konnten es nicht. Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Gott kann. Er ist der Größte, er ist der Heiler, der Arzt. Er kann das. Und dann heilt Jesus diesen Jungen. Vielleicht ist es das Kreuz des Unglaubens, was du jeden Tag auf dich nehmen musst. Ich kenne das gut, das Kreuz des Unglaubens, dass ich Jesus eben doch was nicht zutraue. Dass ich doch so einen kleinen Mini-Glauben habe und denke, mache ich lieber selbst, kann er eh nicht. Dann geht's weiter. Die Jünger sitzen zusammen und reden darüber, wer ist denn der Größte bei uns? Und Jesus sagt, der Größte ist der Kleinste, der allen anderen dient, der Demütigste ist. Übrigens, Kapitel 22 stellen sie wieder die Frage. Die hatten das damals in Kapitel 9 nicht gelernt. Ich habe es heute nicht gelernt. Ich habe es gestern nicht gelernt. Und vermutlich werde ich es morgen auch nicht lernen. Und trage Tag für Tag dieses Kreuz meines Stolzes. Und ich bin ein sehr stolzer Mensch mit mir rum. Und muss das Tag für Tag auf mich nehmen. Und muss es immer wieder an Jesus abgeben. Sagen, Jesus, du sollst groß rauskommen, nicht ich. Dann geht's weiter. Dann sehen die Jünger da einen rumlaufen. Der heilt Kranke und treibt Dämonen aus im Namen von Jesus. Dann sagen die Jünger, stopp, der geht doch gar nicht mit uns, Jesus. Darf der das? Und dann sagt Jesus, ja, der darf das. Und sagt dann die Worte, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Da sagt Jesus noch nicht mal, wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Ich weiß, es gibt auch die Stelle einmal umgekehrt im anderen Kontext. Er sagt, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Vielleicht ist es das Kreuz der Exklusivität, dass du jeden Tag täglich auf dich nehmen musst, weil du denkst, ich denke und glaube richtig, die anderen glauben falsch. Guckt euch an, wie viele christliche Denominationen wir haben, wie viele Jesus-Nachfolger es gibt und was machen wir? Wir ziehen die Mauern hoch, anstatt uns bei Jesus zu versammeln. Nochmal, es ist wichtig, sich über Auslegung von Bibel, über verschiedene Fragen zu unterhalten, aber es ist eine untergeordnete Disziplin. Es geht darum, gemeinsam Jesus nachzufolgen. Vielleicht ist es auch das Kreuz des Zorns, was du jeden Tag auf dich nehmen musst. Kenne ich auch aus meinem Leben, wenn so der Zorn aufsteigt, der Hass. Dann sehe ich meine eigene Fratze. Ja, wenn ich mich angucken würde von außerhalb. Da sind die Jünger, Jesus hat sich vorgenommen, nach Jerusalem zu gehen. Und die müssen durch Samaria gehen. Und dann kriegt ein Dorf von den Samaritern mit, oh, da kommen ein paar Juden, die wollen nach Jerusalem. Nee, die lassen wir hier nicht übernachten. Da kommen die Donnersöhne hier. Und dann sagt so ein Jakobus zum Jesus, ha, da machen wir es wie Elia und lassen Feuer vom Himmel fallen und das Dorf verbrennt. Und auch da sagt Jesus, nee, falscher Weg. Lass nicht deinen Hass, deinen Zorn siegen, wir gehen jetzt halt woanders hin, dann übernachten wir woanders. Brauchen uns nicht rächen. Vielleicht musst du das Kreuz deines Zornes, der immer wieder an dir hochkommt, auf dich nehmen. Vielleicht ist es auch das Kreuz der Heimatlosigkeit oder der Unsicherheit über die Zukunft. Kommt am Ende des Kapitels vor, dass Jesus drei Leute in die Nachfolge ruft. Und dann sagt der eine, ich will mit dir gehen. Da sagt Jesus, weißt du was? Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber ich, der Sohn des Menschen, ich habe keinen Ort, wo ich zu Hause bin, wo ich mein Haupt mal hinlegen kann. Bist du dazu bereit, mir nachzugehen? Wir haben viele Menschen unter uns in Deutschland mittlerweile, die sind aus ihrer Heimat gegangen und etliche auch, weil sie da als Christen verfolgt worden sind. Die haben den Weg gemacht, die haben die Unsicherheit auf die Zukunft, aber haben auf Jesus gesetzt. Vielleicht ist es aber auch das Kreuz deiner Vergangenheit, was du auf dich nehmen musst. Der Nächste, den Jesus auffordert, komm mit mir, der sagt, lass mich noch meinen Vater begraben. Dann sagt Jesus den Satz, lass die Toten ihre Toten begraben. Und fügt dann beim Weiteren an, der wollte sich zuerst von seiner Familie verabschieden. Wer an einem Flug arbeitet und guckt zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes, muss nach vorne gucken. Vielleicht ist das Kreuz deiner Vergangenheit, was du jeden Morgen neu auf dich nehmen musst, um da mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet Leid. Vielleicht ist es noch ein ganz anderes Kreuz, was dir so ein Kreuz ist. Jesus endet in dieser Rede mit den Worten, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Für den letzten Vers gibt es interessante Auslegungen. Wer da sich für interessiert, könnte mich nach der Predigt ansprechen. Schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich möchte nur auf den Vers 26 noch eingehen. Kennt ihr das Problem des Fremdschämens? Hier wird schon genickt. Ey, Eltern, die können so peinlich sein, wenn man im Teenager- oder Jugendalter ist. Ey, boah. Wenn man in meinem Alter ist, werden Eltern auch wieder peinlich, weil die dann noch älter werden, ne? Aber auch Eltern schämen sich oft fremd. Für ihre Kinder. Ey, was die machen, was die für eine große Klappe haben, ja? Was die alles so in ihrem Leben, ist ja peinlich, ey. Vielleicht schämst du dich fremd für das, was in deiner Nachbarschaft passiert. Vielleicht schämst du dich fremd für das, was an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Klasse passiert, wo du denkst, oh Mann. Schämst du dich für Jesus fremd oder für deinen Glauben? Das ist gemein, ne? Die Frage. Ich habe so einen Vers immer im Hinterkopf. Wenn ich weiß, jetzt musst du deinen Glauben bekennen, jetzt musst du was von Jesus sagen, dann würde mein Ansehen flöten gehen. Dann würden die anderen denken, der Jäger, der ist vielleicht blöd, dass er sich auf sowas verlässt, der braucht so eine geistliche Krücke oder sowas, der braucht so eine Hilfe, der kann es nicht alleine, tut immer so, aber in Wirklichkeit kann das nicht alleine. Und dann könntest du dich hinstellen, stramm stehen, sagen, okay, ist klar, wenn ich mich jetzt schäme, wird er sich später schämen, weil ich nicht will, dass er sich später schämt. Also schäme ich mich jetzt auch nicht und dann bekenne ich. Das mag gehen, aber das machst du nicht von Herzen. Die Beziehung zu Jesus, die du eigentlich haben solltest, die drückt das ja gar nicht aus. Ich mach das nur, weil der das will, damit er später auch mal das und das macht. Lass mich das Bild einmal umgedreht sagen. Was tust du, wenn du darauf stolz bist, jemanden zu kennen oder kennengelernt zu haben? Ich habe ja nicht nur Deutsch studiert und erzähle euch was vom Konjunktiv, ich bin ja auch Sportler, ich bin ja Sport studiert. Ich habe im großen Schwerpunkt Hockey, nicht Eishockey, sondern Hockey, Feld und Halle, zusammen mit Volker Fried im Kurs studiert oder gespielt. Volker Fried, ha, ihr seid noch zu jung, mehrfacher Olympiasieger, Champions Trophy Gewinner, Weltmeister, Europameister, einer von den Rekordnationalspielern, die ganz viele Spiele haben und die top in Hockey waren. Und ich habe mit Volker Fried zusammen ein Sommersemester lang auf dem Kunstrasen und ein Wintersemester lang zusammen in der Halle Hockey gespielt. Wahnsinn. Und jetzt geht's noch weiter. Wenn wir nach den anderthalb Stunden fertig waren und aus der Dusche gekrochen kamen, dann nahm Volker sein Handtuch, es hatte so ein kleines Handtuch da, tupfte sich die Brust und die Stirn und den Nacken ab und wir alle, ey Volker, wolltest du nicht duschen? Nee, ich habe heute Abend noch Training. Rot-Weiß Köln, Bundesliga, Europapokal und sowas, ne? Der machte das mal eben so. Ich bin unheimlich stolz, mit Volker Fried zusammen studiert zu haben. Jetzt werden die meisten von euch sagen, kenne ihn nicht, wenn er jetzt die Merkel kennen würde, ja? Oder Donald Trump oder Barack Obama und na, das wäre was. Deshalb will ich das Ganze noch ein bisschen karikieren. Meine Frau und ich waren letzten Herbst in Rumänien, haben einen Freund da besucht und seine Familie. Und wisst ihr, wen wir da kennengelernt haben? Das ehemalige Stadionmaskottchen, das sind diese Fritzen, die da in diesen Plüschdingern herumlaufen, von Bayern München. Den Hansi. Der macht sogar Scouting in Rumänien, hat Karl-Heinz Rummenigge ihn angerufen und gefragt, weil er weiß, der macht jetzt in Rumänien da so eine Tanzschule, wenn wir da mal einen rumänischen Nachwuchsspieler haben, den könntest du den mal beobachten? Ja, sagt der Hansi, mach ich. Jetzt sagt ihr, Mensch Thorsten, du weißt doch, der Hansi im Kostüm von dem Bayern München Maskottchen, der ist nur Fünfter oder Sechster geworden. Der Erwin von Schalke ist Erster geworden, als die Stadionmaskottchen ihr Hindernisrennen gemacht haben. Gar nicht so besonders, dass ich den Hansi kenne, ne? Ist es für dich besonders, dass du Jesus kennst, dass du zu Jesus gehörst? Zeichne mal bei diesem Schämen, bei diesem, wer sich meiner und meiner Worte schämt, das positive Bild. Wie stolz sind wir oft und wie wachsen wir, weil wir nur irgendwelche Leute kennen, die ganz besonders sind. Und du kennst den Schöpfer der Welt, du kennst den Herrn und Heiland der Welt, den Retter der Welt. Den kennst du, meine Güte. Ich weiß, ich muss morgen auch wieder arbeiten gehen. Nee, ich gehe zur Schule. Ich muss morgen auch wieder raus. Ja. Und so, und was ich heute so mit breit geschwellter Brust sagen kann, muss ich morgen täglich auf mich nehmen und leben. Aber das darf ich wissen. Hey, ich kenne Jesus. Jesus kennt mich. Und das kann ich weitergeben. Ich möchte Schluss machen mit denen. Drei Fragen, die ihr hier seht. Was denken die Menschen, mit denen du in Kontakt bist, wer Jesus ist? Wer ist Jesus für dich? Und was bedeutet es für dich, dein Kreuz täglich auf dich zu nehmen und Jesus nachzufolgen? Und ich hoffe für dich und für mich, dass wir zu Antworten und Lebenspraxis kommen, die genau so sind, wie Jesus sich das vorgestellt hat und wie Jesus das vorgelebt hat. Gott segne euch.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.